Danke dafür, dass ich ein bisschen früher anfangen darf. Ja, wenn ihr letzte Woche da wart, dann werdet ihr euch vielleicht erinnern, dass ich mit euch die Waffenrüstung durchgenommen habe. Und da möchte ich heute auch weitermachen, denn letzte Woche hatten wir ja nur den Brustharnisch und den Gürtel uns angeschaut. Und heute möchte ich mit euch bei Epheser 6 weitermachen und die nächsten Ausrüstungsteile anschauen. Wir lesen erst nochmal den Grundtext, Kapitel 6 in Epheser, die Verse 13 bis 18. Und ja, da hatten wir schon mal gelesen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Und dann geht's weiter. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Ja, das waren ja so die Ausgangslage, die wir uns hier angeschaut haben. Heute möchte ich mit euch zwei weitere Ausrüstungsgegenstände anschauen. Und heute werden wir uns den Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes, also das Wort Gottes, uns näher anschauen. Und heute, wie ich es euch letztes Mal schon angedeutet habe, heute wird es ein bisschen militärtaktisch. Und ich habe auch heute ein paar Statisten, also das ist ein bisschen was Neues, was ich ja nicht so häufig habe. Also wir werden heute ein bisschen plastischer das Ganze vor Augen geführt haben. Ja, hier nochmal unsere Liste an Ausrüstungsgegenständen, Lenden der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Stiefel zum Zeugnis für das Evangelium, Schild des Glaubens, Helm des Heils und das Schwert, was das Wort Gottes ist. Wie gesagt, heute werden wir den Schild und das Schwert uns anschauen. Bevor wir darauf eingehen, wollte ich aber mit euch nochmal eine generelle Beobachtung machen, nämlich was historisch so passiert ist oder wie die Römer oder die Legionäre, von denen Paulus ja auch spricht oder auch beschreibt, das damals eigentlich so gehandhabt haben. Wir hatten das letztes Mal auch schon ein bisschen angedeutet, die Römer oder auch die Ausrüstung, die Paulus hier beschreibt, ist eigentlich eine sehr defensive Ausrüstung. Ja, da hat man auch festgehalten, nur das Kurzschwert des Gladius, das ist die einzige offensive Waffe, die uns hier auch in den Versen in Epheser 6 beschrieben werden. Schild, Helm und Brustpanzer, das ist eigentlich allgemein klar, die haben die schützende Funktion im Kampfgeschehen. Und bei den römischen Soldaten an vorderster Front war die Defensive der Schlüssel zum Sieg. Und das möchte ich euch heute auch versuchen, euch ein bisschen plastisch darzustellen. Ja, wieso war das so? Dem römischen Heer werden aus folgenden Gründen der weitreichende Erfolg nachgesagt. Das hatte ich euch auch schon mal in einer der vorigen Folien mal gezeigt. Die Geschlossenheit, die intensive Ausbildung, eiserne Disziplin, taktische Flexibilität und überlegene Ausrüstung, das sind so die Gründe, die unter den Historikern genannt werden, warum die Römer so überlegen waren und so erfolgreich. Ich möchte mit euch einen Punkt mal auf dieser Folie genauer betrachten und das ist das hier, Geschlossenheit. Denn da fand ich doch recht interessant, wie die Römer da vorgehen und was wir da für Parallelen dann auch bei Paulus finden, nicht hier in Epheser 6, aber an anderen Stellen. Wenn ihr euch erinnern könnt, letztes Mal hatte ich euch dieses Bild gezeigt. Ja, weil Paulus von den Römern schreibt, die nur das Kurzschwert haben. Und eigentlich hatten die Römer nur noch das Kurzschwert in der Hand, wenn sie an vorderster Kampffront waren. Also in einer Situation wie dieser hier. Ja, und ich habe mich sehr viel jetzt auseinandergesetzt die letzten Tage mit dem, wie die Römer sich so auf dem Schlachtfeld verhalten haben. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die mir irgendwie doch gesagt hat, okay, da finde ich doch eine Parallele zu dem, was Paulus an anderer Stelle schreibt. Und ich möchte einmal die Statisten nach vorne bitten, die ich vorhin berufen hatte. Ich werde auf das rote Mikrofon einmal wechseln. Stellt euch am besten vorne hin, ich glaube, da haben wir mehr Platz. Ja, ihr hört mich? Ja, ich glaube, das geht. So, ich muss euch mal die Statisten ganz kurz darstellen. Wir haben einmal den David hier. David, stell dich mal bitte hier hin. David ist unser Barbar, schwer bewaffnet mit einer Keule oder eher gesagt mit dem Schuhlöffel. Jedes Kind fürchtet den Schuhlöffel. Und hier haben wir unsere beiden Legionäre. So. Wir versuchen mal, das so ein bisschen darzustellen, wie wir es da vorne auf dem Bild haben. John symbolisiert sozusagen den Legionär, der an vorderster Kampffront gerade kämpft. Ja? Der steht vorne, Jimmy steht hinter ihm. Und jetzt ist es so, John ist in der Situation, dass er ihn richtig auf ihn eingedroschen wird. Ja, und John muss kämpfen. Und das ging eine ganze Weile so, bis die Römer irgendwann sich gedacht haben oder bemerkt haben, es ist eigentlich viel besser, wenn wir Folgendes machen. Die Römer haben dann das hier getan. Ja, ihr kennt es nicht so gut. Hier sehen wir einen Römer mit einer Pfeife im Mund. Die Historiker streiten sich darum, wie sie das gemacht haben, entweder mit Pfeifen oder hier, wie beim Asterix-Heft, mit diesen geschwungenen Posaunen. Es wurde ein Signal geläutet, ein Signal ist ertönt. Und wir werden das jetzt gleich auch hier nachstellen. Also die kämpfen hier noch fleißig. Und dann irgendwann kam ein Signal, und ich bitte einmal um das Signal. Genau, und dann passiert Folgendes. Jetzt guck mal, wir machen es in Zeitlupe. Was macht Jimmy? Er kommt als zweiter Mann hinten hervor, drückt sich heran, John dreht sich weg und jetzt steht Jimmy an vorderster Front. So, und die Frage ist, warum haben die das gemacht? Ja, John, der kämpft die ganze Zeit, ist erschöpft und müde. Und Jimmy, der ist was? Der ist frisch und fit. Ja? Also John war dann derjenige, der sich hinten in der Reihe angestellt hat. Und wenn ich jetzt noch einen dritten Legionär symbolisiere, dann merkt man, okay, John hat Zeit, bis er wieder drankommt, bis die Signale wieder geläutet werden. Ja, und so haben die Römer bis zu 6, manchmal bis zu 10 Leuten in der Reihe stehen gehabt, sodass der, der an vorderster Front war, wenn er das Signal hörte, 10 Runden lang Zeit hatte, sich zu erholen. Und das war der Grund, warum die Römer so erfolgreich mit den Fußsoldaten waren. Weil die immer wieder frisch und fit waren und sich erholen konnten, während der Kollege hier sich völlig abmüht und einen abkloppt. Ja? Also die Kollegen, die werden ja irgendwann müde. Ja? So, vielen Dank euch. Ihr dürft die Waffen einmal ablegen. So, die Frage ist ja jetzt natürlich, warum erzähle ich euch das? Warum gebe ich euch diesen kleinen Geschichtsunterricht? Liegt jetzt nicht primär daran, dass Geschichte mich interessiert, sondern mich erinnert das an eine andere Bibelstelle. Ich glaube nicht, dass Paulus das, was ich euch jetzt gezeigt habe, unbedingt mit der Waffenrüstung darstellen wollte, aber mich erinnert es an andere Worte von Paulus. Galater 6, Vers 2, ein jeder trage die Last des anderen, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ja? Also Jimmy hat John abgelöst, weil für John wurde es langsam schwer und ermüdend und er war erschöpft. Und Jimmy rückt von hinten auf und hilft ihm und übernimmt seine Aufgabe. Noch einen anderen Vers, den Paulus in Römer 15 schreibt, Verse 1 bis 2. Wir aber, die Starken, sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen, und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten und zur Erbauung. Ja, und ich finde, das ist eigentlich auch so ein Bild, was wir jetzt hier vorne gesehen haben, was das hier eigentlich recht gut beschreibt, dass wir einander helfen sollen. Auch hier in unserer Gemeinde, dass wir denen helfen sollen, die schwach sind, die Hilfe brauchen, die einfach nicht mehr können. Ich habe es mal in dem ersten Punkt für uns festgehalten, lasst uns Geschlossenheit zeigen, indem wir einander die Lasten tragen. Lasst uns gemeinsam nach außen diese Geschlossenheit zeigen, indem wir einander helfen und füreinander einstehen, für die, die es unter uns nötig haben. Ich habe hier auch nochmal eine Geschichte von diesem Mann hier, das hat mich dann doch beeindruckt und ja, manchmal sieht man doch Figuren, die einem irgendwie doch ein anderes Bild aufzeigen, wie das, was wir heute gewohnt sind. Das hier ist Fiorello, jetzt habe ich den Namen vergessen, La Guardia. Ein Italiener, Fiorello La Guardia. Und dieser gute Mann, der war in den Jahren 35 und folgende Oberbürgermeister von New York. Ja. Und war recht interessant, denn er hat den Posten übernommen in einer Zeit, wo eigentlich niemand Bürgermeister werden wollte. Ja. In Rastatt höre ich gerade Ähnliches ungefähr. Aber er hat wirklich die Stadt übernommen, als sie finanziell am Boden war, voll mit Korruption, von Mafiabossen eigentlich regiert wurde. Und da wollte keiner Bürgermeister sein. Und er hat sich hingestellt und gesagt, gut, okay, ich mache hier den Bürgermeister. Und es fällt auf, dass er von Anfang an versucht, die miserablen Zustände zu verbessern. Ja. Und es gab eine Begebenheit, die mich sehr beeindruckt hat. Er hat nämlich ab und zu den Polizeirichter abgelöst. Der Polizeirichter hatte nicht immer Zeit. Und so hat er manchmal für so kleinere Delikte hat er den Richter gespielt und diesen Part übernommen. Er konnte das anscheinend mit dieser Bürgermeisterposition. Und eines Tages passierte es, dass ein Mann angeklagt wurde. Ein alter, schwacher Mann wurde vor Gericht geführt und es wurde gesagt, dieser Mann hat einen Brotlaib gestohlen und der muss jetzt verurteilt werden. Ja, und er hört sich die Verteidigungsrede des Mannes an und der Mann sagt, ja, ich gebe es zu, ich habe den Laib gestohlen, aber ich habe ihn nur gestohlen, weil meine Familie am Verhungern ist. Und LaGuardia hört das und denkt sich, gut, okay, Gesetz ist Gesetz, wir dürfen keine Ausnahme machen. Er verurteilt den Mann und sagt, dieser Mann muss 10 Euro Strafe zahlen, der Hammer fällt. LaGuardia greift in seine Tasche, holt die 10 Euro aus, geht zu dem Mann hin und drückt sie ihm in die Hand. Und damit können Sie bitte Ihre Schulden bezahlen. Ja. Aber damit noch nicht genug. Dann ist er wieder auf den Richterpult gegangen, verkündet, ich verurteile auch jeden Anwesenden hier, es waren etwa 100 Leute anwesend, ich verurteile jeden, der hier anwesend ist, zu 50 Cent Strafe, weil ihr es zugelassen habt, dass so ein Mann anfangen muss zu klauen. Der Hammer fällt, und es ist tatsächlich so passiert, der Hammer fällt und der Gerichtsdiener geht herum und sammelt von jedem einzelnen 50 Cent ein. Und diese 50 Cent Stücke nimmt er, sind dann 50 Euro bei 100 Leuten, und gibt sie diesem armen Mann. Und mich hat das so beeindruckt, weil LaGuardia angefangen hat, den Leuten einzuschärfen, hey, wir müssen anfangen, den Schwachen unter uns zu helfen. Wir müssen zusammen anfangen, denen zu helfen, die die Hilfe nötig haben. Er selber, fand ich sehr beeindruckend, hat damals sehr stark den Wohnungsbau vorangetrieben und das kostet ja, die Stadt ja natürlich Geld und das Geld war ja nicht da. Also hat er gesagt, okay, ich reduziere mein eigenes Gehalt auf fast die Hälfte, was mir eigentlich zusteht. Ja? Sein eigenes Gehalt halbiert, wenn die Politiker das heute mal machen würden, das wäre mal beeindruckend. Ja? Weil ihm war das so wichtig, diese Geschlossenheit zu zeigen und den armen Leuten zu helfen, denen zu helfen, die schwach sind. Und ich glaube, er ist für uns eigentlich ein sehr positives Beispiel, dass auch wir genauso als Gemeinde diese Geschlossenheit zeigen sollen, dass wir füreinander denken, dass wir einander die Lasten tragen, einander helfen, dem, der es nötig hat und der es braucht. Lasst uns als Gemeinde Geschlossenheit zeigen, indem wir einander die Lasten tragen. Ja, wir gehen mal ein bisschen weiter, Epheser 6. Vers 16, wir müssen ja jetzt mal zu den Waffen oder zu den Gegenständen kommen. Und da wird uns von Paulus hier geschrieben in Vers 16, vor allem aber, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Ja, viel mehr sagt Paulus an der Stelle gar nicht. Auch hier habe ich mir gedacht, ich möchte mit euch mal ein bisschen nochmal historisch gucken, was da eigentlich gemacht ist. Für die Handwerker jetzt unter uns wird es jetzt interessant. Viele von euch werden jetzt wahrscheinlich nicht so ganz verstehen, um was es hier geht. Aber ich habe mir angeguckt, wie haben die diesen Schild gefertigt. Die Handwerker unter euch werden das hier kennen. Das Schild wurde nach dem Sperrholzprinzip gefertigt. Also ganz einfach erklärt, Holz hat ja einen Faserverlauf. Die haben das Holz genommen, ein dünnes Furnier, haben das so hingelegt, dann haben sie ein anderes Furnier genommen, 90 Grad gedreht und so draufgeklebt. Und dann wieder ein Furnier so und wieder ein Furnier so. So, warum machen die das? Die haben erkannt, dass das Holz so viel stabiler wird, gleichzeitig aber auch flexibel bleibt. Ja, also man hat eine relativ hohe Stabilität bei leichtem Gewicht und Flexibilität, um den Schild zu krümmen. Ja, also sie haben den Schild gekrümmt, so wie ihr es hier im Hintergrund seht, bei der Schildkrötenformation und nicht so wie bei mir jetzt diese schlechten Pappdinger, die schnurgerade sind. Das ist eigentlich gar nicht gut für das Schlachtfeld. Aber die haben eben diesen Schild gekrümmt. Warum haben die den Schild gekrümmt? Eigentlich ganz einfach. Das hat gewährleistet, dass Projektile wie Pfeile oder Wurfspeere oder sonstige Geschosse nicht irgendwie stecken bleiben können, sondern dass die seitlich abgeleitet werden von deinem Körper. Also alles, was an Steinen oder sonstigen Projektilen drauf zufliegt, das wird abgeleitet. Ja. Es hat auch gewährleistet, dass die Sachen nicht stecken bleiben konnten, ja, weil da müsstest du schon wirklich in Perfektion 90 Grad auf die Mitte treffen, damit das stecken bleibt. Aber da das nicht stecken geblieben ist, konnten die Schilde immer benutzen, weil da nichts dran war, was irgendwie hindert. Ne? Wenn da ein Speer drin stecken bleibt, der ist schwer, dann kannst du den Schild vergessen, den musst du wegschmeißen. Ja? Also die Krümmung, das war schon sehr wichtig, dass sie das gemacht haben. Und dann folgender Punkt. Ohne den Schild war der Legionär den Angriffen des Feindes völlig ausgeliefert. Ja, müsst euch da auch vorstellen, stellt euch vor, ihr habt so eine Schlachtreihe von Legionären, alle mit Schild. Der Feind steht gegenüber und dann sehen die, da hat einer seinen Schild nicht. Worauf gehen die alle? Die gehen alle auf den einen ohne Schild. Die sind ja nicht blöd. Die wissen, da ist der Schwachpunkt, da müssen wir voll angreifen. Wenn einer seinen Schild nicht mehr hatte, dann war der fast so gut wie tot. Ja, da gehen alle auf den los. Ohne den Schild war der Legionär den Angriffen des Feindes völlig ausgeliefert. Und wenn wir das jetzt übertragen auf den Schild des Glaubens, den Satz können wir fast 1:1 übernehmen, ohne den Schild des Glaubens sind wir den Angriffen Satans völlig ausgeliefert. Ihr dürft nicht vergessen, Satan hat seit jeher erfolgreich bei Menschen Zweifel und Unglauben gesät. Und das fängt schon bei der allerersten Geschichte des Menschen an. Sollte Gott gesagt haben? Sollte er das wirklich gesagt haben in seinem Wort? Ja, Satan hat das seit jeher gemacht. Und wenn du nicht sofort mit dem Glauben an Gottes Wort darauf antwortest, dann gewinnt Satan. Du hast sonst keine Möglichkeit, diese Angriffe zu überstehen. Der einzige Weg ist, solche Angriffe Satans zu überstehen, zu glauben. Zu glauben, diesen Glaubensschild zu ergreifen und Gottes Wort zu vertrauen. 1. Johannes 5, Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Glaube ist der Sieg. Oder hier auch die Verse in Hebräer 11, Vers 32 bis 34. Was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David und Samuel und Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Ja, also da wird auch recht plastisch Kriegssituation beschrieben. Durch Glauben haben die das alle geschafft. Und nur so können auch wir das schaffen, indem wir glauben. Ich habe es als zweiten Punkt mal so festgehalten, lasst uns am Glauben festhalten, damit wir den Zweifel abwehren können. Und ja, es ist halt so, man könnte sagen, ja, ich glaube ja, aber Glaube ist nicht eine Sache, die man einmal tut im Leben. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann wirst du diese Lektion noch ganz, ganz häufig erleben. Du wirst immer wieder vor Situationen gestellt, wo es notwendig für dich sein wird, zu glauben und wo es nötig sein wird, dass du den Zweifel abwehren musst. Diese Lektion, die wirst du ganz häufig in deinem Glaubensleben erleben. Ich habe hier eine Geschichte von Charles Spurgeon mitgebracht, der hat einmal so eine Art Geschichte von einem Vater und einem Sohn erzählt. Und die habe ich hier, ich muss es ablesen, weil es doch recht viel Text ist. Geht folgendermaßen, ein Vater hatte zwei Söhne und eines Tages sagte er zu ihnen, ich habe die Absicht, euch beiden an dem und dem Tag das Geschenk zu machen, nach welchem ihr euch so lange schon gesehnt habt. Der ältere der beiden Brüder setzt sich hin und rechnet bei sich nach und findet, dass beide Geschenke dem Vater teuer zu stehen bekommen. Er beginnt zu zweifeln, dass es seinem Vater möglich sein werde, es kaufen zu können. Er denkt auch daran, dass er seinen Vater oft gekränkt hat und seine Gebote übertreten hat. Und darum zweifelt er auch daran, dass er die Gaben jemals erhalten werde, denn er fühlt, dass er ihrer unwürdig ist. Er geht im Hause ohne rechtes Vertrauen und ohne jede Freude umher. Wenn jemand fragt, ob sein Vater ihm das Geschenk machen werde, dann sagt er nun, ich hoffe es und dann würde ich es auch annehmen. Da merkt man, ja, da ist der Zweifel schon stark vorhanden. Doch da ist der kleinere Bruder, welcher von dem Augenblick an, da er hört, dass er dieses Geschenk erhalten soll, vor Freude in die Hände klatscht und zu seinen Spielkameraden läuft und zu ihnen sagt, ich bekomme nun bald dies und das von meinem Vater. Sein Bruder schüchtert ihn ein. Du bist vermessen, das auszuspannen. Nein, antwortet der Kleine, Vater hat es gesagt und er will es uns geben. Oh, aber sagt der andere, weißt du nicht, dass wir beide oft ungehorsam gewesen sind? Aber er hat es gesagt und er will es uns geben. Ja, aber was er uns zu geben versprochen hat, ist sehr, sehr teuer. Das mag sein, aber Vater hat es gesagt, dass wir es haben sollen. Und wenn du es mir nicht beweisen kannst, dass der Vater die Unwahrheit spricht, dann will ich mich darüber freuen, dass der Vater sein Versprechen halten wird. Ja, ich finde, es ist eigentlich eine sehr gute plastische Geschichte, die uns so vor Augen führt, wie wollen wir darauf reagieren, was der Vater uns sagt. Wir können darüber zweifeln und darüber rumrechnen und nach unseren eigenen menschlichen Dingen ja, darüber abwägen, ist das wahrscheinlich, dass das möglich ist oder nicht, dass der Vater dies und das tun wird. Oder aber wir können voller Vertrauen und Freude sagen, ja, wir glauben es und wollen dir blind vertrauen wie ein Kind. Und vor der Möglichkeit, vor diesen Möglichkeiten, da stehen wir immer. Und das ist immer die Herausforderung an uns. Wollen wir glauben oder lassen wir den Zweifel gewinnen? Ja, ich finde, Paulus macht uns deutlich hier, lasst uns am Glauben festhalten, damit wir den Zweifel abwehren können. Ja, ich möchte noch einen dritten Punkt mit euch betrachten. Epheser 6, Vers 16 dazu. Hier nochmal die Worte von Paulus. Nehmt auch das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Ja, hier kommen wir nicht drum herum, die Verse auch aus Hebräer 4 zu lesen, Hebräer 4, Vers 12, die bekannten Worte, die das Wort Gottes beschreiben. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Die Verse sind recht bekannt und was mich so beeindruckt an den Versen, Gottes Wort, das bewirkt etwas im Menschen. Das trifft, das verändert, das setzt richtig was in Bewegung. Ja, also da passiert was Richtiges und es ist nicht wenig, was da passiert. Da passiert richtig viel. Ja, es ist wirklich ein wirksames Wort und ich bitte euch mal, das so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, Hebräer 4. Denn zunächst möchte ich nochmal mit euch ein bisschen Geschichtsunterricht betrachten. Das Schwert. Wir hatten ja schon gesagt, das Schwert war die einzige offensive Waffe, wenn der Legionär mitten dann im Kampf geschehen war. Und das Schwert, wie sie mit dem Schwert umgehen, das haben die an diesen Holzpfählen da geübt. Ja? Da seht ihr, da schlagen die dann auf diesen Holzpfahl so ein bisschen ein. Und da haben sie dann sozusagen ihren Arm trainiert, auch wie sie den Schild halten müssen, etc. Ja, wie war das noch bei den Legionären? An vorderster Front waren sowohl der Schild als auch das Schwert der Schlüssel zum Sieg. Der Schild, wie ihr gesehen habt, war primär da, lange auszuhalten, so dass der Gegner müde wird und sich völlig verausgabt. Und das Schwert kam dann einfach immer ein bisschen gezielter dann zum Einsatz. Zunächst das Schwert, Gladius im Römischen oder im Lateinischen. Das Schwert war bewusst kurz gehalten, relativ kurz. Warum? Ja, man stand so eng beieinander, man musste das ziehen können. Ja, also wenn du Mann an Mann stehst und du hast ein riesenlanges Schwert, das kriegst du gar nicht raus aus dem Gürtel. Ja, weil du stoßt hier an und wenn du dann im wilden Kampf geschehen bist, da ist so ein Chaos, da schaffst du das nicht rauszuziehen, weil das Schwert so lang ist. Deswegen haben die das ganz kurz gehalten, dass sie es rausziehen können am Körper. Dann ist es hier und dann haben die das parat. Ja? Also ganz bewusst ein kurzes Schwert. So, John, du darfst schon mal nach vorne kommen. So, mit dem Schwert, und das ist wichtig, ich glaube, du findest es, ja. Mit dem Schwert wurden ausschließlich schnelle Stichbewegungen gemacht. Und warum, das werde ich euch jetzt an John zeigen. Ich wechsle noch einmal das Mikrofon. Ja, John, wir gehen noch mal nach vorne hier. So, ich möchte euch mal zwei Situationen zeigen. Ich möchte euch als erstes mal zeigen, wie man es nicht macht. Und das ist das, wie Hollywood es uns heutzutage oftmals zeigt. Ja, also ich habe, ja, bis auf Dokumentation findest du eigentlich nicht, wie man das wirklich macht. So, John, zeig uns mal, wie Hollywood heutzutage uns einen Schwertkampf oder so einen Kampf so mit, meistens immer darstellt. Wie macht die das? Genau. So, frier mal ein kurz. Genau, war nochmal so eine Schlagbewegung. Frier ein. Genau. Frage an euch. Also hier ist jetzt der Schild auf der Seite. Ne? Er wäre jetzt gut abgedeckt vor Paul und vor meinem Vater, wenn die jetzt Waffen hätten. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, wie nehmen wir Ingrid. Ingrid, wenn du Pfeil und Bogen hättest, wäre es für dich schwierig, John zu treffen? Ja, wäre ziemlich einfach. Ne? Ja, also man merkt, selbst die Körpermitte von hier aus ist offen, also man könnte ihn frontal treffen, aber die komplette von euch linke Seite ist total offen. Und es wäre absolut fatal damals bei den Römern gewesen, wenn er so dastehen würde. Ja, also er würde wahrscheinlich sogar im Nachhinein bestraft werden, wenn er es überlebt hätte, weil er seine ganze Truppe in Lebensgefahr gebracht hat. Ja, wenn da ein Mann fällt, ist die ganze Truppe in Gefahr. So, also so hat man es garantiert nicht gemacht, so wie Hollywood uns das heutzutage zeigt. So, John, jetzt machen wir das mal, wie wir es richtig zeigen. Wie haben die das sonst gemacht? Genau, als erstes, das war so die Grundkampfhaltung. Müsst ihr euch vorstellen, John hat den Helm noch auf, der ihn auch schützt. Und John hat eigentlich fast nur die Augen, die über den Schild hinwegragen, sodass er ein bisschen sehen kann. Ja, selbst die Augen tun sie ab und zu unterm Schild verstecken, genau, so dass er ab und zu gucken kann. So, und dann merkt ihr schon, wenn da jetzt 5 Mann nebeneinander stehen, und da ist ein Bogenschütze hier, der kommt da nicht durch. Ne? Keine Chance. So, und John, jetzt machen wir mal eine Angriffsbewegung. Jetzt gucken wir uns die an. Zack, zack oder so, zack. Und merkt ihr, wie schnell das ist? Also erstens mal, die machen das nicht so häufig, wie John das hier macht, sondern die machen wirklich zack, warten, 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 zack, warten, warten. Also ihr merkt, es ist sehr defensiv, was er eigentlich macht. Ja. So, vielen Dank, John, das reicht erstmal. So, warum machen die dann also nur diese kurzen, schnellen Stichbewegungen? Aus dem Grund, damit der Soldat sich so schnell wie möglich wieder hinter seinem Schild verstecken kann. Ja. Also wenn er nur zack, einmal kurz draußen ist, ist fast keine Angriffsfläche für den Feind gegeben. Der ist also ganz schnell wieder hinter seinem Schild verschwunden. Und die Taktik hierbei war, dass der Soldat sich so wenig wie möglich selbst in Gefahr begeben muss. Ja? Kurze Bewegung und wieder in die Sicherheit zurück. Ja, dann merkt man, wie defensiv die gedacht haben, wie defensiv die das gemacht haben. Und wenn ihr euch jetzt noch erinnert, ja, an die erste Situation, er ist sehr defensiv, der Kollege, der Gegner verausgabt sich, und nach einer gewissen Zeit stellt sich John hinten dran, der nächste kommt, der kämpft immer weiter und muss nur kurze Nadelstiche setzen. Irgendwann ist der Gegner so kaputt, der kann nicht mehr. Ja? Und wenn dann die Situation klar war, dann ging es eher wie Hollywood, dass sie diese Hackbewegung machen konnten. Aber bis dahin ging das stundenlang, bis der Gegner so müde war und es wurden immer nur kurz einzelne Nadelstiche gesetzt. Ja? Und dann merkt man, das ist schon ziemlich clever, was die gemacht haben. Die sind da schon schlau, die Römer. Und mich erinnert das auch an den Satz, wenn wir das Ganze jetzt auf uns beziehen, die Frage ist natürlich auch wieder, warum erzähle ich euch das alles? Weil auch das mich an einen Bibelvers erinnert. Und den hat Jesus selbst gesagt, Matthäus 10, Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Also Jesus sagt selber, Leute, ich habe euch in eine Situation, sende ich euch, die für euch bedrohlich ist. Und deswegen seid klug und ohne falsch. Wenn ich das kombiniere mit dem, was Paulus sagt, dass wir das Schwert ergreifen sollen, das Wort, und dass Jesus uns sagt, wir sollen klug sein, habe ich es mal als dritten Punkt so formuliert, lasst uns das Wort Gottes schlau anwenden. Lasst uns gekonnt damit umgehen. Ja, und da merkt man schon, damit man damit gut umgehen kann, muss man Bescheid wissen, was da drin steht. Ja. Also es ist wichtig, dass wir uns viel mit dem Wort Gottes auch auseinandersetzen, damit wir das auch schlau anwenden können in den jeweiligen Situationen. Hier Jesaja 55, Vers 11, das sind Verse, die mir sehr viel Mut machen. Warum? Denn hier steht, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Ich finde diese Verse so mutmachend, weil deutlich wird, wenn du das Wort Gottes anderen Menschen bringen kannst, dann wird das das tun, was Gott will in diesem Herzen. Aber dazu müssen wir es in diese Herzen hineintragen. Lasst uns das Wort Gottes schlau anwenden, denn es wird den Willen Gottes vollbringen, nach dem, wie er das geplant hat. Es wird seinen Willen vollbringen. An der Stelle möchte ich euch nochmal diese Geschichte hier bringen. Ich habe sie in meiner vorletzten Predigt schon gebracht, aber sie ist einfach so passend, dass ich gedacht habe, ich muss sie eigentlich nochmal bringen. Keine Angst, ich werde nochmal einen neuen Gedanken dazu hinzufügen. Also müsst ihr nicht abschalten komplett, aber wenn ihr euch erinnern könnt, das hier war César Malan, ein französischer Prediger, der drüben im Elsass gepredigt hat. Und wenn ihr euch erinnern könnt, er saß eines Tages mal in eine Postkutsche nach Paris und von hier nach Paris mit der Postkutsche, da hat man viel Zeit. Und die Postkutsche war damals, was für uns heute eine Busfahrt oder Bahnfahrt ist. Ja. Bedeutet, du hattest auch Leute manchmal gegenüber sitzen von dir, die hast du noch nie gesehen. Und so war es auch in seinem Fall. Er hat jemanden gegenüber sitzen, mit dem kommt er über den Glauben ins Gespräch. Er selber war sehr versiert in der Bibel, aber das Gegenüber von ihm, das war ein Atheist. Ja, und nicht einfach nur so ein Atheist, sondern ein feuriger Atheist, der mit Argumenten auch gegen den Glauben argumentiert hat. Und das Witzige war, die haben ja stundenlang Zeit gehabt und viel diskutiert. Und César Malan hat immer wieder nur mit Bibelversen geantwortet. Er hat immer wieder nur mit Bibelversen geantwortet auf das, was der an Vorwürfen entgegengebracht hat, gegen den Glauben. Und er hat stur einfach nur mit Bibelversen geantwortet, so lange, bis der Atheist ausrastet und sagt, jetzt reicht's, verstehen Sie denn nicht, ich glaube nicht, was Sie da an Argumenten hervorbringen. Ich glaube nicht, dass die Bibel echt ist oder dass das Wort Gottes ist. Ich glaube das nicht. Sie brauchen mir nicht Ihre Argumente liefern. Ich glaube sie sowieso nicht. Und auch darauf antwortet César Malan mit Johannes 8, Vers 24, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Ja? Also das ist eine schöne, direkte Ansage. Ja? Der Atheist ist völlig außer sich und denkt sich, ach, ich hab keine Lust mehr. Er bricht das Gespräch ab, redet kein Wort mehr mit ihm. Sie kommen in Paris an, beide gehen ihrer Wege und man denkt sich, die Geschichte ist erledigt. Nach vielen Jahren bekommt César Malan auf einmal einen Brief. Und in diesem Brief steht, Herr Malan, wenn Sie sich erinnern, ich saß mit Ihnen eines Tages mal auf dem Weg nach Paris in einer Kutsche. Und Sie haben mir damals jedes Mal Bibelverse an den Kopf geworfen, obwohl ich gar nicht an die Bibel glaube. Und es hat mich so beschäftigt, und dann schreibt er in dem Brief, Sie haben das Schwert des Geistes genommen, das mir einen Stich nach dem anderen versetzte. Jedes Mal, wenn ich meinte, die Schläge abzuwehren und sie zu zwingen, ihre eigenen Waffen statt des göttlichen Schwertes zu gebrauchen, haben sie mir einen neuen Stich versetzt. Sie ließen mich fühlen, dass ich nicht gegen sie, sondern gegen Gott kämpfte. Und das finde ich, das sind beeindruckende Worte. Wenn wir nochmal Jesaja uns in den Kopf rufen, Gottes Wort wird ausgesandt und das vollbringen, was Gott da drin vollbracht haben möchte, in diesem Herzen. Ich finde, an ihm wird es so deutlich, was es heißt, das Wort Gottes so gekonnt anzuwenden. Dieses Schwert so schlau wirklich anzuwenden. Ja, lasst uns Gottes Wort schlau anwenden, denn es wird seinen Willen in dem Herzen vollbringen, in das wir das Wort hineintragen. Hier auch noch der Gedanke, den ich on top hier noch dazu bringen möchte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde diesen Punkt manchmal für mich sehr herausfordernd und schwierig. Ja, ich habe manchmal oftmals Situationen, wo ich nicht weiß, wo ich im Gespräch bin, was soll ich den Leuten sagen? Ich kenne zwar viele Bibelverse, aber weiß manchmal nicht, ist das so schlau, jetzt das zu machen und so. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin zu überfordert mit solchen Situationen. Und da habe ich mit der Zeit auch gelernt, Junge, du bist nie weiter von Gott entfernt als nur dieses eine Gebet. Wenn du so eine Situation hast, wo man völlig überfordert ist, frag doch einfach Gott. Ja, also das habe ich so über die Jahre gelernt, wo ich gemerkt habe, okay, Herr, ich habe gerade eine Situation, bitte schenk du mir jetzt die richtigen Worte. Hilf du mir, gib mir den richtigen Bibelvers oder das Richtige, was auch immer, gib es mir einfach. Und wie oft habe ich schon erleben dürfen, dass Gott dich da nicht im Regen stehen lässt, sondern dir genau den Gedanken dann gibt, der dir hilft, in diesem Gespräch weiterzukommen. Und das ist so etwas, was ich über die Jahre gelernt habe, dass wir an diesem Punkt auch nicht jetzt die große Perfektion sein müssen und alles wie aus der Pistole geschossen können müssen, sondern dass wir da auch immer wieder Gott um Hilfe bitten dürfen, in einem Stoßgebet, wenn wir mittendrin in solchen Situationen sind. Ja, lasst uns Gottes Wort schlau anwenden, denn es wird Gottes Willen vollbringen. Ich will zum Ende nochmal die drei Punkte zusammenfassen. Wir haben als erstes festgehalten, lasst uns Geschlossenheit zeigen, indem wir einander die Lasten tragen. Als zweites haben wir festgehalten, lasst uns am Glauben festhalten, damit wir den Zweifel abwehren können. Und der dritte Punkt war, lasst uns Gottes Wort schlau anwenden, denn es wird seinen Willen vollbringen. Amen.